Herzlich willkommen zu unserer Sendung Sie zu Hause und Sie hier im Studio. Herzlich willkommen. Maischberger, die Woche heute wieder mit den Themen, den Schlagzeilen und den Menschen dieser Woche.
Wütende Proteste gegen AfD-Gründer Bernd Lucke an der Hamburger Uni. Werden politisch Andersdenkende in Deutschland verunglimpft, wie er behauptet? Das diskutiert er gleich mit ARD-Moderator Georg Restle. Die britische Tragikomödie. Was lässt sich Boris Johnson noch einfallen, um den Brexit bis nächste Woche durchzuboxen? Dazu gleich im Studio der englische Politologe Anthony Glees. Halbzeit für die GroKo. Lässt die SPD mit neuen Vorsitzenden die Regierung platzen? Sie erklären, hinterfragen und diskutieren. Bild-Vize Nikolaus Blome, die Innenpolitikchefin der Süddeutschen Zeitung Fernos Forodastan und Fernsehmoderator Micky Beisenherz.
Und ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen Ihnen dreien als allererstes. Wir haben einiges vor uns. Wir fragen Sie ja dann doch immer ganz gerne, Herr Beisenherz, was hat Sie diese Woche besonders gefreut?
Oh, gefreut hat mich die erfrischende Tatortkritik von Til Schweiger. Der Mann setzt sich ja seit Jahren für glaubwürdige Drehbücher ein und nicht so holzschnittartiges Spiel, und das fand ich toll.
Also, und er hat was getan? Ich weiß nicht, wie er spielt.
Der hat auf eine FAZ-Kritik reagiert, auf den Ulrich Tugor-Tatort, und hat dann den Feuilletonisten angeschrieben, ich glaube Oliver heißt er, mein Gott, was hast du, die üblichen Til Schweiger Tränenlach-Smileys, was hast du genommen? Jede Folge der Augsburger Puppenkiste ist besser inszeniert und gespielt, und ich glaube, es wurde wie üblich nachts um drei bei Facebook. Also ich fand es sehr amüsant, ja doch.
Wo ging es genau in dem Tatort? Ich habe ihn nämlich gesehen und es nicht verstanden.
Ich habe ihn auch nicht gesehen.
Na, er hat ihn gesehen, aber er hat ihn nicht verstanden.
Ja, der ist ja immer sehr, wie sagt man, arzi-fazi. Er ist ja sehr künstlerisch, und ich glaube, das war für Til Schweiger, also für künstlerisch ist es Til Schweiger jetzt auch nicht zwingend bekannt.
Sie meinen, er hat ihn nicht verstanden?
Ja, ich glaube, er hat ihn wahrscheinlich einfach nicht.
Das wäre jetzt meine Überraschung der Woche. Ja. Was war Ihre Überraschung der Woche, Herr Blome?
Die Bundesbank, die eine Studie rausgegeben hat oder mal ausgerechnet hat, dass man eigentlich, zumindest die Jahrgänge, die so um die 2000er, Nullerjahre-Wende geboren sind, bis fast 70 arbeiten sollten. Und das muss man vielleicht nicht teilen, oder man kann sich auch darüber aufregen, meinetwegen, aber die Rückkehr meiner fundierten wirtschaftspolitischen, reformpolitischen Agenda beziehungsweise Thematik. Das fand ich sehr überraschend. Von der Bundesbank, ja. Das müsste eigentlich die Bundesregierung machen. Die macht aber anderes. Die prüft ihre eigene Halbzeit, anstatt sich darum zu kümmern, dass die Wirtschaft lahmt, wahrscheinlich demnächst in Rezession abgleitet, die Renten zumindest nicht auf Dauer so finanziert sind, so wie sie sein sollten. Und das wäre mal für eine große Koalition eine große Aufgabe. Die Rente mit 67 hat eine große Koalition eingeführt. Das jetzt nochmal richtig wetterfest zu machen, so wie die Bundesbank sagt, wäre toll. Aber dann, die Überraschung war die Bundesbank, dass sie damit kam.
Und hat irgendjemand aus dem politischen Raum eigentlich darauf reagiert? Sie sind ja da.
Nein? Nein, weil das natürlich ein sehr, wie man sagen, heikles, unangenehmes, wahrscheinlich auch unpopuläres Thema ist. Vielleicht ist es auch die subtile Rache der Bundesbank an der Fridays for Future Generation, denn die ist es dann genau, die also um 2000, 2001 geboren sind, jetzt auf der Straße stehen und dann mit 69 arbeiten.
Ja, aber Horst Seehofer zeigt doch, wie toll das funktioniert, wenn man mit 69 noch im Dienst ist. Der Mann wird ja immer besser.
Ne? Oh, oh, oh. Ja.
Frau,
wenn man das teilen kann. Ja.
Frau Forodastan, tatsächlich, es stimmt, was Herr Blume gesagt hat, die Koalition macht gerade eine Halbzeitbilanz, über die wir gleich reden wollen. Aber wenn Sie einfach mal auf diese große Koalition gucken und sagen würden, gehören die jetzt Ihrer Meinung nach zu Gewinnern oder zu den Verlierern? Wo würden Sie die große Koalition einsortieren?
So ganz allgemein. Ja. Also wenn man es jetzt nur daran misst, wie viel von dem, was Sie sich vorgenommen haben, haben Sie eigentlich abgearbeitet, dann muss man sagen, stehen Sie eigentlich gar nicht so schlecht da. Ist Ihnen ja neulich auch in einer Studie der Bertelsmann Stiftung bescheinigt worden. Sagen selbst Kritiker der großen Koalition. Also das ist, würde ich mal sagen, da kann sie sagen, die Halbzeit und stehen wir nicht schlechter. Aber sie können es A, nicht richtig transportieren, und zwar alle Partner nicht, weder die Union noch die SPD. Und sie sind natürlich sehr stark mit sich selber beschäftigt, und zwar nicht nur die Sozialdemokraten, wie es immer heißt, sondern auch die, vor allen Dingen die CDU. Und deswegen ist das, was sie sich eigentlich vorgenommen haben, sachlich, fachlich vorgenommen haben, wo sie sagen, irgendwie, da möchten wir zum Wohle des Landes und seiner Bevölkerung möchten wir ein ganzes Stück vorankommen, das verblasst immer, das fällt immer eigentlich zurück hinter diese anderen Diskussionen.
Also die Große Koalition ist besser als ihr Ruf, wäre sozusagen ihre Summe darunter.
Also jedenfalls, wenn sie sich selber messen würde an dem, was sie sich vorgenommen hat. Ich meine, ganz pauschal zu sagen, sie ist besser, da müssen wir die einzelnen Politikbereiche durchgehen.
Sehr und gute Idee. Als ob sie geahnt hätten, was sie vorhaben. Ja. Dann machen wir das. Und zwar deshalb, weil ich glaube, keiner so richtig weiß, was die jetzt genau prüfen werden bei ihrer Halbzeitbilanz, wollen wir heute so eine kleine Halbzeitbilanz ziehen und gehen aber tatsächlich über die Köpfe, das heißt also über die einzelnen Minister und die Kanzlerin natürlich, Herr Beisenherz, mit der wir anfangen wollen. Ein Satz zu Angela Merkel. Wie hat sie sich gemacht?
Naja, sie hat ja durch die Installation von AKK es geschafft, dass man sie schon während ihrer Amtszeit vermisst. Das ist ja, auch ein Talent.
Das ist schon... Das ist schon nicht so schlecht. Und
Wobei, wenn ich noch einen Satz nachschieben darf, AKK hat ja jetzt versucht, ihre Kanzlerfähigkeit unter Beweis zu stellen.
Die stellen wir zurück, auf die kommen wir gleich, Herr Blome. Stimmen Sie zu?
Zu Angela Merkel. Ja, man vermisst sie in der Tat, weil man eben nicht weiß, dass sie noch da ist.
Das ist
ja das Problem. Ja, nein, man, mit all den Verdiensten, die Bundeskanzlerin hat, fragt man sich, wozu ist sie jetzt noch da? Und die ganze Regierung ist irgendwie, finde ich, so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Die machen noch die Politik, als wäre es noch 5 Jahre zurück und alles sprudelt und alles läuft und es braucht keine Reform und irgendwie ist alles in Ordnung. Aber diese Politik ist eigentlich jetzt die falsche. Und das umzusteuern, zu sagen, Achtung, die ganzen Grunddaten, die ganze Lage hat sich verändert, gerade was Weltwirtschaft angeht, was den Zustand der deutschen Wirtschaft, meinetwegen auch der deutschen Bürokratie etc. angeht, das hat sich grundlegend verändert gerade. Das wird jetzt sichtbar. Und diese Bundeskanzlerin und die Große Koalition und die tragenden Parteien haben nicht die Kraft, sich darauf neu einzustellen. Die wickeln ihren Koalitionsvertrag ab, aber der passt nicht mehr in die Zeit.
Das waren zwar mehr als ein Satz.
Ja.
Ich habe aufgehört mitzuzählen.
Aber wenn man nur Kommas dazwischen macht, war es fast ein Satz.
Im Prinzip, aber das blickt ja auf die zweite Halbzeit. Hat Angela Merkel die Kraft offensichtlich nicht, so sieht es Herr Blome, dann Akzente zu setzen. Ihr Satz zu Angela Merkel.
Also ich glaube, wenn sie das wollte, hätte sie das schon, wenn sie sozusagen Führungsstärke, wenn das ihr Ziel wäre, Führungsstärke zu demonstrieren, dann würde ich ihr das schon zutrauen, dass sie das auch könnte, in der ihr eigenen etwas manchmal umständlichen und verquasten und zurückgenommenen Art. Die Frage ist nur, will sie das? Weil sie hat ja ihren Rückzug eingeleitet, damit, dass sie den Parteivorsitz vor fast genau einem Jahr abgegeben hat an Annegret Kramp-Karrenbauer und auch klar gemacht hat. Sie kandidiert nicht ein weiteres Mal als Kanzlerin. Und wenn sie jetzt einen sehr starken Aufschlag hinlegen würde, dann würde das ja diesem Ziel, sich rauszuziehen, widersprechen. Insofern weiß ich nicht, ob der Anspruch an sie, jetzt noch mal so richtig auf den Tisch zu hauen und zu sagen...
Ja, also, noch ist sie Kanzlerin 2 Jahre lang, wenn man das glauben mag.
Ja, das ist richtig. Aber im Grunde genommen, den Übergang zu moderieren, das glaube ich... Vermute ich. Ich habe nicht mit ihr darüber gesprochen, aber ich vermute schon, dass das ihr Ziel war. Nur zeigt sich eben, wie Herr Beisenherz ja eben auch schon sozusagen intoniert hat, dass die Hände, in die sie das legen wollte, also bisher jedenfalls nicht den Eindruck machen, dass sie das halten können.
Sie kommen zu schnell auch auf AKK. Wir machen aber erstmal weiter mit dem Außenminister. Herr Blume, Außenminister Heiko Maas.
Ich hätte jetzt so gerne eine Kaffeetasse vorbringen können. Irgendeine Kamera so machen. Das ist bislang zumindest einfach eine Oberfläche, der Herr Maas.
Sie kommen auf die Kaffeetasse, vielleicht hat das nicht jeder gesehen. Es gibt einen Twitter-Account von Heiko Maas. Ja. Er ist ein wirklich sehr, sehr, also er macht das, was eigentlich von Politikern immer verlangt wird. Er zeigt auch zwischendurch eben normale Szenen aus dem Alltag.
Ja, aber das wird von Politikern.
Rekurrieren auf den Tag des Kaffees, der, glaube ich, irgendwann mal.
Ja, oder das Tag des Heiko Maas, so beginnt er nämlich mit einer Tasse Kaffee Cheap. Das darf wahrscheinlich nicht sagen, aber.
Das ist keine Werbung.
Hat ein bisschen was von Jogi Löw eigentlich, ne?
Oder von Nivea.
Aber was ist falsch
daran? Scheiße, jetzt habe ich schon wieder.
Ich glaube, er hätte sich gefreut, wenn wir gesagt hätten, es hat ein bisschen was von George Clooney. Denn ja, der macht ja auch Werbung für Kaffee. Nur
ja, aber Kapselkaffee, dann wäre aber ein Riesen.
Meinen Sie, Sie können alle drei nochmal einen essentiellen Satz zu Heiko Maas sagen?
Ja, oder geht's nur um Kaffee? Sie haben völlig recht, das muss ein... Ich würde Ihren Satz, das muss ein Politiker machen, um ein Wort ergänzen, das muss er auch machen. Ah. Das glaube ich schon, aber er muss halt auch ein bisschen Politik machen. Und da habe ich bei Heiko Maas, ehrlich gesagt, noch nicht viel gesehen.
Herr Beisenherz, Widerspruch.
Ich wollte Ihnen eigentlich den Vortritt lassen, aber ich sage es gerne. Also wie wichtig Heiko Maas für die deutsche Politik ist, das hat ja Annegret Kramp-Karrenbauer aus SMS sehr deutlich bewiesen.
Wir kommen alle zwanghaft immer wieder auf Sie zurück.
Ich kürze es ab. Ich sehe schon, bei Heiko Maas haben Sie auch...
Nein, ich würde gerne sagen, er muss es auch machen. Das heißt, er muss als Mensch, als Typ, als Persönlichkeit erkennbar sein. Aber selbst wenn er alles andere gut und richtig machen würde, so, finde ich, darf es nicht machen. Weil das sieht einfach nach Werbung aus. Und das ist nicht Sache eines Politikers.
Gut, dann können Sie doch gleich weitermachen mit dem Verkehrsminister Andreas Scheuer.
Ja.
Es ist schon die Nennung des Namens erzeugt.
Ja, die Nennung des Namens, man könnte das eigentlich verbinden mit der Frage oder dem Satz, der noch da ist, der noch im Amt ist. Denn Andreas Scheuer hat nicht nur wenige bis kaum erkennbare Verdienste, er hat auch ein dickes Problem an den Füßen mit dem Umgang mit der Maut. Er hat ja sozusagen bevor der Europäische Gerichtshof sein Urteil gefällt hat in Sachen Maut, hat er schon Verträge geschlossen mit privaten Mautbetreibern. Und
das wird den Steuerzahler am Ende, wenn es denn so kommt, möglicherweise
wahrscheinlich viel Geld kosten.
Aber er ist noch im Amt und es gibt eigentlich
einen Untersuchungsausschuss und wird da alles noch mal auf den Tisch kommen. Aber ich würde sagen, da ist die Bilanz ganz düster.
Ergänzungen, Herr Beisenherz?
Ja, ich glaube, alleine für die Nummer mit den E-Scootern gehört er eigentlich schon entlassen. Ich war ja heute in der Kölner Innenstadt unterwegs. Also ich kann von Glück sagen, dass ich sie überhaupt hierher geschafft habe. Ansonsten muss man über Andreas Scheuer sagen, also ich glaube, der dubiose Doktortitel ist, glaube ich, der geringste Rücktrittsgrund für ihn.
Naja. Herr Lohme, sagen Sie was.
Nein, ich werde jetzt nicht... Ich schaffe es nicht, Andi Scheuer zu verteidigen. Aber ich finde, mit dem E-Scooter, das finde ich vollkommen okay. Man sollte aufpassen, dass nicht kleine Kinder überfahren werden und ältere Menschen. Aber das würde ich ihm jetzt nicht zum Vorwurf machen. Allerdings ist es einfach so, wer eine 500-Millionen-Schramme in die Bilanz seines Unternehmens legt, in diesem Fall das des Steuerzahlers bzw. der Bundesregierung, der sollte wirklich über seinen Verbleib im Amt nachdenken.
Warum wird eigentlich das nicht diskutiert? Also gut, wir stellen das, wir machen eine Verkehrssendung vielleicht dann auch mit Herrn Scheuer. Ich würde Sie gerne noch fragen, Frau Vorodas, dann Gesundheitsminister Jens Spahn.
Ist enorm geschickt. Also er hat
ja... Ist das gut oder schlecht?
Das kommt darauf an, wen Sie fragen. Also ich bin keine Gesundheitspolitikerin, aber ich weiß, dass es eine Menge Menschen im Gesundheitssektor gibt, die ziemlich über ihn stöhnen und sagen, er legt eine Sache nach der anderen vor, eine Initiative nach der anderen. Ein Teil von denen sind nicht richtig durchdacht. Wir können das gar nicht alles in die Tat umsetzen oder er greift zu stark in unserem Bereich ein, Terminvergabe und alles mögliche andere. Aber was er geschafft hat, ist den Eindruck zu erwecken, dass die Niederlage, die er letztes Jahr erlitten hat, er hat sich ja auch um den Parteivorsitz der CDU beworben und hatte vorher so eine Art, ja, wenn man das so nennen darf, so ein Rechtsprofil, also wurde als Rechtsausleger innerhalb der CDU betrachtet. Das ist ziemlich in den Hintergrund geraten. Also zu allgemeinpolitischen Fragen äußert er sich gar nicht mehr so viel. Und er hat jetzt sich das Label erarbeitet, er sei einer der fleißigsten und einer der geschicktesten Minister und einer, der am meisten aus seinem Amt macht.
Eigentlich war es ja ein Satz zu Jens Spahn, dann jetzt in einem Satz.
Das war so ein Satz wie der von Herrn Blome.
Ist denn das, was er macht, dann auch nachhaltig? Oder ist es so, dass er es macht, damit wir alle denken, er tut sehr viel?
Wie gesagt, dazu müsste man, glaube ich, sich die einzelnen Sachen angucken. Ich finde, dass er ein paar Sachen sozusagen zum Thema macht, die für sehr viele Menschen wirklich Tag für Tag große Bedeutung haben, das finde ich richtig. Dass er aus diesem Gesundheitsressort etwas macht, wo man sich als Verbraucher irgendwie was drunter vorstellen kann, das finde ich gut. Und trotzdem glaube ich, dass die Initiativen zu viele sind, zu schnell kommen. Und ich kann jetzt nur sagen, eine Reihe von Experten ziemlich unglücklich damit sind.
Herr Blume.
Also wenn er der einzige Politiker ist, dem man vorwerfen sollte, dass er zu viel tut, finde ich, ist es ein guter Politiker. Ich würde in diesem Fall die Bundeskanzlerin zitieren wollen. Ich sagte, der schafft was weg. Und da ist dann auch so Sachen dabei wie sehr umstritten Organspendegesetz. Mhm. Was für ganz viele Menschen und vor allen Dingen jene, die auf Organe warten, auf Spendeorgane warten, da geht es um Leben und Tod. Also das ist jetzt nichts Triviales. Auch die Frage, wie man die Mehrheit in einem so moralisch aufgeladenen, ethisch aufgeladenen Thema generiert im Bundestag, auch kein kleines Grundstück. Also da sind schon eine Menge Sachen dabei gewesen, wo man sagt, das ist ein guter Gesundheitsminister.
Herr Beisenherz, ein Satz zu Jens.
Ja, ich fasse mich kürzer. Ja, ich würde mich tatsächlich anschließen. Sehr, sehr ehrgeizig, wie man überall hört. Licht und Schatten, wie bei jedem, der viel tut. Schatten, Abtreibungsstudie, Licht, Organspendegesetz. Aber dass wir alleine wissen, wer der Gesundheitsminister ist, das alleine stellt ihm doch schon grundsätzlich erstmal ein ganz gutes Zeugnis aus. Also in den letzten Jahren wäre es mir häufig schwer gefallen.
Horst Seehofer war mal Gesundheitsminister, das war aber, ja, da waren
sie war aber auch schon
geboren, glaube ich. Ja. So gesehen. Also gut, also wir kommen tatsächlich dann zu Annegret Kramp-Karrenbauer, die Verteidigungsministerin, Herr Blume.
Weil die beiden, also sagen wir mal so, in der B-Note hat sie, glaube ich, von 5, also in der B-Note im Stil und Umgang von 5 möglichen Fehlern 7 gemacht. Den Vorstoß jetzt, also dazu muss man sagen, in der Sache, zum Beispiel wenn es darum geht, wie sieht die Truppe, also die Bundeswehr, eigentlich auf ihre Ministerin, denn die Vorgängerin war ja auch eine Ministerin, da hat sich etwas deutlich verbessert. Also in der Truppe scheint sie sehr beliebt zu sein, für eine sehr zupackende, zugewandte Art. Und die Geschichte, auf die kommen wir vielleicht noch, mit Syrien und jetzt, ja, Schutzzone, finde ich, ehrlich gesagt, als Signal, dass mal endlich irgendjemand sagt, wir müssen was tun und wir könnten doch mal das versuchen. Ohne zu wissen, wie das ganz genau ausgeht oder wie es ganz genau zu machen ist, finde ich unterm Strich eher gut, um einmal Bewegung reinzubringen, anstatt immer nur zu sagen, schrecklich, schrecklich, und wir verurteilen das aufs Schärfste.
Es gab eine Sitzung, eine Stunde lang saßen die Koalitionäre in einem kleinen Kreis zusammen. Da war auch der Außenminister und die Verteidigungsministerin. Kein Wort hat sie gesagt. Aber am nächsten Tag dem Außenminister eine SMS geschrieben, ich werde was zu Syrien sagen. Was sagt denn das über den Zustand der Koalition? Oder ist das eine persönliche Note von Frau Kramp-Karrenbauer?
Ich glaube vor allem Letzteres. Also natürlich muss man sich fragen, wenn jemand in so einem an so einem zentralen Punkt sitzt, Verteidigungsministerium, und dann mit dem eigenen Koalitionspartner in einer so zentralen, um nicht zu sagen existenziellen Frage so umgeht, so ihn respektlos, aber eben auch dilettantisch, denn es ist dilettantisch, den Außenminister da nicht einzubinden, ihn nicht mal nach seiner Meinung zu fragen, dann ist das für Sie auf jeden Fall ein Armutszeugnis und gewiss nicht nur eine Frage der B-Note, das ist eine Frage der A-Note. Denn wenn man politisch etwas bewirken will, dann muss man auch gucken, wie kriegt man es denn umgesetzt. Und so kriegt man es auf jeden Fall nicht umgesetzt. Und für den Zustand der Koalition würde ich sagen, das kann man, glaube ich, nicht pass pro toto nehmen. Also diese Art von Umgang ist nicht mal für diese Koalition, bei der es an allen möglichen Ecken und Enden knirscht, ist nicht typisch, würde ich sagen. Das ist schon weit unterdurchschnittlich.
Man muss nur hinzufügen, all die 8 Jahre zuvor, wo alle eingebunden wurden in der Bundesregierung, ist gerade gar nichts passiert.
Aber wird denn das,
was Sie vorschlagen, nicht sagen,
also wird es denn, also mal neben den Stilfragen, also sie hat einen Vorschlag gemacht, eine Sicherheitszone zu errichten, die aber einfach mit deutschen Truppen alleine überhaupt nicht geht und überhaupt möglicherweise mit deutschen Truppen in Beteiligung auch nicht. Die UNO soll eingebunden werden, das wissen wir heute. Wir wissen aber auch, dass es offensichtlich schon ein aufgeteiltes Spiel ist, dass Herr Putin, Herr Erdogan schon alles gesetzt haben. Vorhin haben wir gehört, Trump hat verkündet, also die Waffenruhe wird unendlich sein. Und die Sanktionen gegen die Türkei würden jetzt von amerikanischer Seite aufgehoben. Was macht denn da dann noch eine Sicherheitszone mit europäischer Beteiligung für einen Sinn?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, mit konstatiert, ein bisschen mehr konstatiert als der Außenminister, der Deutsche, waren der britische und der französische und der amerikanische Verteidigungsminister.
Angeblich vorher informiert.
Ja, also wollte ich sagen, also mit denen hat Frau Kramp-Karrenbauer nach eigenen Angaben zumindest vorher gesprochen, um zu überlegen, wie man das machen könnte. Denn allein die Bundeswehr alleine kannst du nun ganz gewiss nicht machen. Dafür ist klar. Ich finde nur, der Zustand, dass die Türkei und Russland, also zwei Autokraten, um es sehr vorsichtig auszudrücken, sich eine Zone im Norden Syriens aufteilen und dann auch noch damit letztlich Herrn Assad, der schlichtweg ein Diktator und Menschenschlechter ist, an der Macht halten, ist kein Zustand, mit dem man sich irgendwie zufrieden zurücklehnen kann, nur weil jetzt nicht mehr geschossen wird.
Ja, aber das ist ja nichts, also Frau Kamp-Herrenbauer hat darauf ja nicht reagiert, sondern sie hat ihren Vorschlag einen Tag vor dem Treffen, bei dem man vielleicht noch nicht wusste, was rauskommt, aber von dem man wusste, dass es stattfindet, lanciert. Und auch das ist ausgesprochen unprofessionell, weil jetzt sieht es nach genau dem Rohrkrepierer aus, der es ist, und zwar ganz unabhängig davon, wie man das jetzt in der Sache findet.
Aber ging es nicht auch einfach nur darum, sich selbst mal etwas anders ins Bild zu setzen? Weil ich meine, die Alarmsignalgeschichte ist gerade mal eine Woche her und die letzten Auftritte, die ungefähr die letzten 20, waren auch nicht besonders glücklich, um dann mal zu zeigen, passt mal auf, ich wäre auch als Kanzlerin gut geeignet, ich greife durch, ich packe an, ich sehe, da ist eine Krisensituation und ich mache das jetzt. Also fast schon schröderesk.
Managed, wie Klein Fritzchen sich das vorstellt, eine Imageverbesserung.
Ja, im Saarland wäre es vielleicht gegangen, aber
wenn's
so ein UN-Mandat für Saarland?
Wenn es denn so ist, wird sie denn, wenn diese Initiative quasi ins Leere läuft, ist es dann auch sozusagen, das weiß ich nicht, was sagt das dann über die Karriere von Frau Kramp-Karrenbauer und ihr weiteren Weg?
Ich glaube, es gibt viele andere Dinge, die auch schon einiges über die Karriere von Kramp-Karrenbauer aussagen. Also ob es dieser Sache jetzt noch bedürfte, weiß ich nicht. Aber es wäre zumindest eine weitere Initiative und eine weitere Äußerung von ihr, die auch wieder irgendwo, also momentan herrscht ja doch weitestgehend Kopfschütteln. Ich finde es auch richtig, dass man sagt, man muss da was tun, man muss was machen, nicht die Hände in den Schoß legen. Aber ganz richtig, es ist auch unausgegoren, es ist nicht gut abgestimmt. Und wir reden ja gerade über die GroKo, also...
Also wir haben ja über das Inhaltliche noch gar nicht gesprochen, ob das funktionieren würde, ob das nicht sozusagen auch absurd ist, gar nicht über das, da nicht drüber nachzudenken oder das nicht groß zu thematisieren, dass es ein UN-Mandat bedürfte und so. Und diese These oder diese Sicht auf die Dinge, man muss irgendetwas machen. Ich kann das menschlich verstehen. Mhm. Keiner von uns hält das gut aus, was da passiert. Aber irgendetwas reicht noch nicht. Es muss auch irgendetwas Sinnvolles, irgendetwas Gutes und irgendetwas Realistisches sein.
Wird man dann
sagen, ja, wenn Sie, klar, das ist ein harter Maßstab und die muss man wahrscheinlich auch anlegen. Nur, wenn Sie sagen, wir, das meine ich gar nicht böse, wir halten das nicht gut aus. Wir halten das blendend aus seit 8 Jahren. Wir schauen da seit 8 Jahren zu, wie der Mann sein Land Assad in Blut ersäuft, Fassbomben auf Kindergärten schmeißt, unterirdisch verbunkerte Krankenhäuser der Rebellen mit wirklich panzerbrechenden, bunkerbrechenden Waffen gezielt angreift, um diese Krankenhäuser zu treffen. Und da finde ich, dass jemand wenigstens versucht zu sagen, also jetzt ist es viel zu spät in Wahrheit, aber wenigstens lass uns jetzt irgendetwas tun, damit im Norden nicht noch etwas Ähnliches passiert, finde ich, mindestens als Impetus, einfach richtig.
Als Reflex, ja, aber er muss durchdacht sein und er muss abgesprochen sein. Das auf jeden Fall.
Wir werden sehen, was aus der Initiative wird und aus dem Waffenstillstand, der ja heute halbwegs verkündet worden ist. Herr Blume, gibt es etwas, worüber Sie sich besonders geärgert haben in dieser Woche?
Das passt jetzt, auch das passt ganz gut. Natürlich habe ich mich geärgert heute, weil es heute noch einmal passiert ist, über die Rechtgläubigkeit, über dieses Kreuzzüglertum, mit dem in diesem Fall, glaube ich, wirklich linke, linksextreme, kleine Gruppen versucht haben, eine sturznormale Makrovorlesung, glaube ich, ist es, von Herrn Lucke zu zerstören, sodass sie nicht stattfinden kann. Ich bin auch ein Opfer von Makro 2, das Sie, glaube ich, gelesen haben.
Makroökonomie. Es geht eigentlich um Wirtschaftsfragen.
Im weitesten Sinne geht es um Wirtschaftsfragen, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht. Aber an mein Studium, das finde ich einen echten Skandal. Wie gesagt, ich habe das vielleicht noch dazu, Herrn Lucke häufig kritisiert, weil ich fand, dass die Partei, mit der er angetreten ist, die AfD, eine völlig falsche Idee vom Euro hatte und das falsche Programm zum Euro hatte, nämlich ihn abzuschaffen. Aber das geht jetzt einfach überhaupt nicht mehr.
Wir wollen ihn auch selber hören. Wir wollen darüber diskutieren mit ihm und einem weiteren Gast. Damit Sie wissen, worüber wir reden wollen, machen wir tatsächlich jetzt einen Blick zurück auf den Anlass einer Debatte.
Letzten Mittwoch an der Hamburger Uni. Wütende Proteste gegen Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke. Der AfD-Gründer kehrt nach 6-jähriger Beurlaubung zurück an seinen Lehrstuhl. Hunderte Studenten beschimpfen und bedrängen ihn, skandieren im Hörsaal Nazischwein. Lucke muss die Vorlesung abbrechen und verlässt die Uni unter Polizeischutz. In der Welt am Sonntag beklagt Lucke anschließend eine Verunglimpfung politisch Andersdenkender in der öffentlichen Debatte. Gerade die Vertreter der Mehrheitsmeinungen sind sehr schnell darin, schon bei leichten Abweichungen vom allgemein akzeptierten Meinungskorridor sehr hässliche Begriffe hervorzuholen, um einen Angriff auf die Meinungsherrschaft abzuwehren. Ist die Meinungsfreiheit in Deutschland in Gefahr? In einer Allensbach-Umfrage aus diesem Jahr heißt es: Zwei Drittel der Bürger sind überzeugt, man müsse heute sehr aufpassen, zu welchen Themen man sich wie äußert.
Und ich begrüße heute Abend herzlich Bernd Lucke und Georg Restle. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Herr Lucke, Sie haben es heute nochmal versucht. Sie sind heute wieder an die Hamburger Universität gegangen. Sie sind da über 15 Jahre lang Professor gewesen, sind quasi beurlaubt gewesen in dieser Zeit, wo Sie die AfD gegründet und dann auch geführt haben und jetzt zurückgekommen. Heute zum zweiten Mal hat es geklappt.
Also zunächst, ich bin nicht beurlaubt worden, um die AfD zu gründen, sondern als ich ins Europaparlament gewählt worden bin, bin ich in der Zeit meiner Abgeordnetentätigkeit beurlaubt gewesen. Richtig. Nein, leider ist meine Vorlesung heute auch wieder gesprengt worden und diesmal von wirklich gewalttätigen Demonstranten, die die Sicherheitskräfte, die von der Universität Hamburg extra für diese Vorlesung engagiert worden waren, überrannt haben, in den Hörsaal hineingestürmt sind. Mhm. Ich bin angewiesen worden, die Vorlesung abzubrechen. Die Sicherheitskräfte sind zum Teil offenbar auch wirklich verletzt worden, die sind geschlagen worden. Ich wurde aus dem Hörsaal rausgelotst und meine Studenten haben zum Glück den Hörsaal unverletzt verlassen können.
Sie haben die AfD gegründet, Sie wissen, dass das die Gemüter, sagen wir es mal vorsichtig, bewegt hat. Haben Sie, als Sie jetzt zurückgegangen sind an die Universität, mit Protesten gerechnet?
Nein, ich habe nicht mit Protesten gerechnet, weil Sie ja auch wissen, dass ich die AfD nicht mit einer migrationsfeindlichen oder islamfeindlichen Intention gegründet habe. Das war überhaupt nicht das Thema. Das Gründungsthema der AfD war die Kritik am Euro. Da lade ich auch Herrn Blume gerne einmal in meine Makro-2-Vorlesung zu kommen oder in andere. Dann kann ich vielleicht auch noch mal erläutern, was diese Kritik gewesen ist. Ich bin keineswegs der einzige Volkswirtschaftsprofessor gewesen, der das damals gemacht hat, sondern es war eine große Zahl von Kollegen, die das begleitet haben, die auch Parteimitglieder geworden sind. Und ich habe dann, als die AfD auf einen anderen Kurs ging, zunächst versucht, es zu korrigieren, denn ich war Parteivorsitzender. Aber als ich abgewählt worden bin, habe ich die Partei verlassen, weil ich den Kurs nicht weiter mittragen wollte. Das ist jetzt 4 Jahre her, dass ich rausgegangen bin und ich dachte, dass das auch akzeptiert wird, dass ich die AfD im heutigen Zustand ganz eindeutig nicht mehr als meine Partei ansehe und auch nicht mehr wähle.
Herr Restle, da sind Studenten aufgetreten, zweimal jetzt, erst eben vor der Uni, heute auch gewaltsam dann offensichtlich in die Uni hineingekommen. Die sagen, so jemand wie Lucke hat an der Uni nichts mehr verloren.
In Deutschland gilt die Wissenschaftsfreiheit und die Freiheit der Lehre. Es gilt die Meinungsfreiheit, die gilt selbstverständlich auch für Herrn Lucke. Die Universität in Hamburg ist natürlich verpflichtet gewesen, nach seiner Zeit als Europaabgeordneter, nachdem er nicht wiedergewählt worden ist, ihn zurückzunehmen. Das ist die Rechtslage in Deutschland. Deswegen kann und darf Herr Lucke natürlich in Hamburg lehren und auch weiter lehren.
Warum sind dann da Studenten, die sagen Nazischwein oder wie Sie heute dann skandiert haben, kein Recht auf Nazi-Propaganda? Können Sie das verstehen, dass es da Aufruhr gibt?
Ich kann verstehen, dass es Aufruhr gibt. Natürlich, Herr Lucke ist der Mann, der die AfD gegründet hat, der einer Partei den Weg bereitet hat, die in diesem Land den Rechtsextremismus hoffähig gemacht hat. Ich finde, er redet sich seine eigene Rolle auch zu klein. Selbstverständlich war die Partei auch schon in der Zeit, als Herr Lucke Parteivorsitzender war, eine Partei, die sich mit dem Migrationsthema beschäftigt hat. Björn Höcke als klarer Rechtsausleger der Partei war damals auch schon Landesvorsitzender in Thüringen und hat gemeinsam mit Herrn Lucke die Wahlergebnisse gefeiert. Herr Lucke hat Flüchtlinge als sozialen Bodensatz in dieser Republik bezeichnet, hat von der entarteten Demokratie gesprochen. Insoweit hat Herr Lucke eine erhebliche Rolle dabei gespielt, nicht nur die AfD zu gründen, sondern die AfD auch auf diesen Weg zu führen, auf dem sie heute ist, wenngleich er sich heute davon distanziert.
Und damit sind die Proteste in gewissermaßen dann auch zu einem Teil?
Die Proteste sind in der Sache nachvollziehbar, sie sind natürlich nicht in der Form, wie sie durchgeführt worden sind. Klar, Gewalt geht nicht, Beleidigungen gehen nicht, die Grenzen der Meinungsfreiheit finden in den allgemeinen Gesetzen und damit in den Strafgesetzen statt. Das geht alles nicht, aber dass es Proteste gibt, dass Leute sagen, sie wollen nicht, dass jemand wie Herr Lucke an der Universität in Hamburg lehrt, auch das ist Teil der Meinungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit. Mhm. Und ich wundere mich ein bisschen, dass Herr Lucke über die Proteste in einer Universität wie Hamburg, in einer Stadt wie Hamburg, tatsächlich überrascht ist.
Haben die Studenten die Meinungsfreiheit zu sagen, wir wollen den Lucke nicht?
Jeder Mensch in Deutschland hat das Recht, seine Meinung zu sagen, ganz klar. Und auch die Studenten haben das natürlich. Aber das war ja keine Meinungsäußerung im Sinne einer Meinung, über die man diskutieren könnte, wenn man mich als Nazischwein bezeichnet. Und es war auch kein Diskurs, wie es von der Universität Hamburg dann in einer etwas missratenen Presseerklärung behauptet worden ist, eine diskursive Auseinandersetzung, sondern jeder, der widersprechen wollte, ist in diesem Hörsaal niedergeschrien worden. Nicht nur ich, sondern auch meine Studenten, die Vorlesung eigentlich hören wollten und die keineswegs protestiert haben. Das, was Sie eben gesagt hatten, ist gerade das Beispiel, worauf ja ich auch abgestellt habe, als ich den Artikel in der Welt geschrieben habe, dass Kritiker meiner politischen Überzeugung oder der Partei, die ich damals gegründet habe, die wie gesagt eine ganz andere gewesen ist, die Positionen verzerren und falsch darstellen. Ich habe nie gesagt, dass Flüchtlinge einen sozialen Bodensatz
bilden. Das haben Sie gesagt.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Entschuldigung, ich habe nicht über Flüchtlinge gesprochen, sondern ich habe gesprochen darüber, über die Notwendigkeit, dass wir eine Einwanderungspolitik nach Qualifikation steuern sollen. Es ging nicht um Flüchtlinge, es ging um Zuwanderung. Und ich habe gesagt, dass wir darauf achten müssen, dass wir Zuwanderer bekommen, die auch auf dem Arbeitsmarkt mithalten können. Flüchtlinge und Zuwanderer, ist etwas anderes. Aber ich glaube, dass das jetzt nicht der
Punkt
ist.
Herr Lucke, weil das genau der Punkt ist, der eigentlich den Kern dieser Diskussion trifft. Sie betreiben im Augenblick genau das, was die AfD so hervorragend beherrscht. Sie provozieren mit einem Begriff, Sie sind Hochschulprofessor an der Uni gewesen. Ich unterstelle Ihnen, dass Sie sehr, sehr genau wissen, wenn Sie einen Begriff wie entartete Demokratie verwenden. Ich unterstelle Ihnen, dass Sie sehr genau wissen, was Sie sagen, wenn Sie Menschen als sozial Bodensatz in einer Republik, in einer Demokratie bezeichnen. Da wissen Sie, welche Begriffe Sie verwenden. Das macht die AfD, das macht Herr Gauland, das macht Frau Weidel, das machen die tagtäglich, weil es eine Strategie gibt, eine Strategie gab und die lautete, provozieren und sich dann zurückziehen. Genau das Gleiche machen Sie jetzt auch. Natürlich lohnt es sich mit Ihnen in der Form jetzt nicht darüber zu sprechen, weil Sie nicht mehr in einer Funktion in der AfD sind. Und ich nehme Ihnen auch ab, dass Sie sich auch davon distanziert haben. Aber dieser Mechanismus, die Grenzen immer weiter auszuweiten, eine unmenschliche Sprache wie Bodensatz für Menschen zu verwenden, ich finde, das ist eine unmenschliche Sprache. Die Demokratie als entartet zu bezeichnen, ich finde, das geht nicht in diesem Land. Und das machen Sie und haben Sie gemacht. Und insoweit finde ich schon, dass Sie sich an Ihren Worten messen lassen müssen.
Ich lasse mich gerne an meinen Worten messen, aber ich möchte gerne von einem Journalisten, der Sprachkompetenz hat, auch korrekt zitiert werden. Ich habe nicht die Demokratie als entartet bezeichnet, sondern ich habe gesagt, wir haben Entartungen des Parlamentarismus erlebt, weil wir in einer Zeit gewesen sind, wo ein großes und wichtiges Vertragswerk innerhalb von wenigen Tagen durch den Deutschen Bundestag durchgebracht worden ist und die Abgeordneten überhaupt nicht die Zeit hatten, das zu lesen. Wir sehen das jetzt gerade in England, dass sich dort die Abgeordneten dagegen gewehrt haben, dass gegen eine solche Zumutung über etwas abstimmen zu müssen, was man in angemessener Zeit gar nicht lesen kann. Ich halte das nach wie vor für eine Entartung von Parlamentarismus, wenn das unseren Bundestagsabgeordneten zugemutet wird. Aber ich will jetzt diese Sache eigentlich nicht aufrollen, weil ich glaube, das eigentliche Thema ist
etwas anderes. Ja, aber das Interessante an dieser Debatte ist ja eine, also
einen Satz zu Ende führen, bitte, Frau Maischberger.
Bitte.
Dass immer diese Übersteigerung der Wiedergabe des Gegners erfolgt. Sie sagen, ich hätte unmenschliches Vokabular benutzt. Ich habe anschauliches Vokabular benutzt. Ich habe gesagt, Zuwanderer, die keine oder keine ausreichenden Qualifikationen haben, um auf unserem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein, werden eine Art sozialen Bodensatz bilden. Ich halte das für ein Bild und nicht für eine Unmenschlichkeit.
Ich halte das für eine unmenschliche Sprache, Menschen als Bodensatz zu bezeichnen. Tut mir leid. Gut.
Ich habe zwei Dinge. Das erste geht ganz einfach. Ich sage einfach meinen Zuschauern, dass die Zitate in unserem Faktencheck morgen dann für Sie nachzulesen sind. Aber das Zweite, was ich gerne fragen möchte, ist, Herr Restle, es gab immer schon harte politische Auseinandersetzungen Wir erinnern uns an Franz Josef Strauß, wir erinnern uns an Vokabeln, die für Menschen benutzt wurden, auch in Debatten, die durchaus auch genau diesen Tatbestand erfüllen würden. Was hat sich denn geändert, dass man damals noch das Gefühl hatte, man redet trotzdem noch miteinander und heute die Schranken schnell hochgehen und sagen, so jemand, der einmal etwas sagt, mit dem reden wir gar nicht mehr. Das ist ja das, was die Studenten gemacht haben in Hamburg. Die haben gesagt, der hat einmal gesagt, entartet oder Bodensatz, er hat die AfD gegründet, obwohl er sich nachher distanziert hat. Punkt. Und jetzt gehen die Schranken hoch und der darf überhaupt nichts mehr sagen. Was hat sich verändert, dass wir heute in so unterschiedlichen und offensichtlich unversöhnlichen Gräben sitzen?
Ich glaube, es ist gar nicht so unversöhnlich, wie immer behauptet wird. Ich glaube, wir reden ja noch viel miteinander. Wir reden heute miteinander. Wir reden in Talkshows viel miteinander. Wir reden in den sozialen Medien auch noch viel miteinander. Was sich geändert hat, ist die Unversöhnlichkeit des Tons. Und das hat natürlich viel mit dem Internet zu tun, mit der Geschwindigkeit, mit der wir uns äußern und mit der Sichtbarkeit von Gegenreaktionen auch im politischen
Bereich. Aber dass jemand gar nichts mehr sagen darf.
Ja, das geht ja auch nicht. Also natürlich ist es so, dass Herr Lucke das Recht auf Meinungsfreiheit hat und Herr Lucke auch in Hamburg lehren muss. Aber auch damals hat es schon Proteste gegeben. In den 60er Jahren hat es Proteste an den Hochschulen gegeben. Genau, ja. Also das ist ja nun wirklich keine neue Erscheinung. Als in den 80er Jahren Demonstranten auf die Straße gegangen sind gegen die Nachrüstung von US-Raketen, wurden sie als Kommunisten beschimpft. Daran erinnere ich mich ja auch noch. Die Schärfe der Auseinandersetzungen hat es gegeben. Es gab auch Proteste an Hörsälen. Es wurden auch schon Professoren in Deutschland mal niedergebrüllt. Ich finde das nicht richtig, das habe ich, glaube ich, klar gemacht, aber das ist nun nichts Neues an sich. Okay. Was sich aber geändert hat, und ich glaube, das muss man schon sehen, dass viele Menschen in diesem Land Sorge haben, dass durch eine Partei wie die AfD und durch das Erstarken von Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus, das muss man ja in einem Atemzug nennen in diesem Land, mit Sprache, dass Menschen gelernt haben, dass man mit Sprache in dem Sinne sorgfältig umgehen muss und dass man diese Art von Radikalisierung grundsätzlich, das hat jetzt gar nichts mit Herrn Lucke unmittelbar zu tun, dass man diese Radikalisierung grundsätzlich nicht weiter betreiben will, die am Ende dazu führt, dass wir Tote in Halle oder in Kassel oder in München hier in Deutschland haben.
Herr Lucke. Sie haben etwas ganz Ähnliches beschrieben, aber Sie haben es von der anderen Seite aus gesagt. Sie sagen, Sie haben einen Artikel geschrieben in der Zeitung, Sie haben gesagt, es gibt mittlerweile eine Mehrheitsmeinung, einen Meinungskorridor und eine Meinungsherrschaft. Und wenn man sozusagen nicht genau darauf gleitet, dann wird man verunglimpft und diskriminiert. Können Sie mir da oder eben dann auch mundtot gemacht. Können Sie uns ein Beispiel dafür geben, was Sie damit gemeint haben?
Ja, natürlich. Ich kann Ihnen sehr viele Beispiele dafür geben. Ich habe, wie gesagt, die AfD damals auf einer eurokritischen Agenda begründet, anders als Herr Reitzel das sieht. Ja. Und ich bin sofort als Anti-Europäer verunglimpft worden. Immer wieder kam das auf, ihr seid gegen Europa, was überhaupt nicht der Fall war. Ich meine, man kann ja, wenn jemand eine Kritik an der europäischen Gemeinschaftswährung äußert, fragen, warum seid ihr denn dagegen? Und dann habe ich gesagt, also gut, das ist, weil wir der Auffassung sind, dass Griechenland und andere südeuropäische Staaten in schwere Krisen kommen und da gibt es Arbeitslosigkeit, hohe Staatsverschuldung, schrumpfendes Einkommen. Und dann gab es andere und die haben gesagt, okay, das sehen wir nicht so und Griechenland wird Wohlstand haben und wird Vollbeschäftigung haben. Und dann kann man da ja auch mal hingehen und gucken, wie sind denn die Daten und wer hat denn eigentlich recht.
So, Sie sagen, Sie haben gesagt, Eurokritik,
sondern es war anti-europäisch, was uns untergeschoben worden ist.
Kennen Sie mehr Beispiele? Sie haben ja ein paar aufgezählt in der Zeitung.
Ja, selbstverständlich. Ich kann Ihnen zum Beispiel ein Beispiel von einer Kollegin geben, eine Professorin für Ethnologie an der Universität Frankfurt. Die hat eine Podiumsdiskussion unter, ich glaube, dem Thema das islamische Kopftuch, Zeichen der Würde oder Zeichen der Unterdrückung organisiert. Und die ist angefeindet worden an der Universität als Rassistin. Ja, das wurde ihr unterstellt, dass das einfache Problematisieren eines in der Tat ja umstrittenen religiösen Symbols, dass das ein Zeichen für Rassismus ist. Ähnlich wie mir von politischen Gegnern unterstellt wird, dass ich Intentionen habe, die nicht im Mindesten die meinen sind und eine Sprache angeblich gebraucht hätte, die auch von mir überhaupt nicht in dieser Form eingesetzt worden ist, sondern immer wieder überspitzt und verzerrt dargestellt wird. Und das, glaube ich, führt dazu, dass Menschen mehr und mehr die Angst haben, sich öffentlich zu äußern. Denn das, was die Allensbach-Studie zutage gefördert hat, und das muss man ja mal ernst nehmen, 60% der Befragten haben zu bestimmten Themen gesagt, da muss man sehr vorsichtig sein.
Im öffentlichen Raum.
Das beinhaltete immer, genau, im öffentlichen Raum kann man es nicht sagen, im privaten Umfeld kann man vieles durchaus sagen, was man sich öffentlich nicht zu sagen traut. Das heißt, da ist dieser Meinungskorridor und dieser Meinungskorridor betrifft typischerweise Themen, die als irgendwie rechts angesehen werden. Und da ist immer die Sorge, dass wenn man sich da so äußert, dann wird rechts gleich rechtsextrem gesetzt und damit wird man in eine Ecke geschoben und dann wird man sozial ausgegrenzt und man hat also Schwierigkeiten.
Herr Lucke, Sie haben den Populismus immer noch ganz gut drauf. Ich halte es für aberwitzig, in diesem Land von Meinungsherrschaften oder Meinungskorridoren zu sprechen. Die AfD spricht von Meinungsdiktatur in diesem Land und ist damit gar nicht so weit weg von ihrem Vokabular. Ich glaube, dass wir noch nie in der Bundesrepublik so viel Meinungsfreiheit hatten, wie wir sie haben. Ich meine, gehen Sie nach Dresden auf die Pegida-Demonstrationen, schauen Sie sich, welche Debatten im Bundestag heute geführt werden, schauen Sie sich, was in den sozialen Medien los ist. Wer allen Ernstes behauptet, die Meinungsfreiheit sei in Gefahr, weil es so etwas wie eine Meinungsherrschaft gibt, der begreift nicht, in welchem Land man lebt. Jedenfalls ist das nicht meine Wahrnehmung von Meinungsfreiheit
und
in diesem Land.
Die Leute,
und ich finde, das möchte ich noch anfügen. Ja. Und es ist auch ein Stück perfide Kritik. Ich meine, von rechts außen wird diese Kritik gerade kampagnenartig betrieben, dass es so etwas wie Meinungskorridore oder nicht erlaubte Meinungen gibt, weil man damit die Institutionen der Demokratie diskreditieren will, weil diese Leute, die sagen, eigentlich lebt ihr in einer Diktatur und in keiner Demokratie, mindestens in einer Meinungsdiktatur, nichts anderes vorhaben, als mit dieser Art von Argumentation die Institutionen dieser Demokratie sturmreif zu schießen und ihre Umsturzfantasien
damit loszulassen. Ich habe eine Nachfrage.
Das muss man schon deutlich machen. Das ist das, was in Teilen der AfD gerade stattfindet. Und daran sollten wir uns nicht beteiligen.
Ich habe trotzdem eine Nachfrage, und zwar zu den beiden Studien. Es gibt eine Allensbach-Studie, in der tatsächlich die Menschen gefragt werden, können sie offen über alles reden. Und der Befund ist tatsächlich der, dass die große Mehrheit sagt, im öffentlichen Raum gibt es bestimmte Themen, wo wir nicht mehr offen reden, weil wir denken, wir werden verunglimpft. Es gibt eine Shell-Studie. Ja. Das ist die immer die Jugendlichen beobachtet. Ja. Genau derselbe Befund. Da sagen die jungen Leute, 68%, man kann über bestimmte, ich kann zum Beispiel keine Kritik an Ausländern üben, weil ich gleich als Rassist gelte. Bestreiten Sie, dass es das gibt? Bilden die sich das alle ein oder sind die alle schon von der AfD
beeinflusst? Nein, ich bestreite nicht, dass es das gibt. Und natürlich, wer sich anschaut, wie Debatten heute im Internet geführt werden und deswegen gerade bei den Jüngeren, ich erlebe das ja am eigenen Leibe, wer bei Twitter oder Facebook oder Instagram unterwegs ist und merkt, welche Reaktionen man bekommt, wenn man eine politische Äußerung in die eine oder die andere Richtung von sich gibt, dass es dann sehr schnell sehr harte Reaktionen des jeweiligen anderen Agers gibt. Das ist ja unbestritten so. Fakt ist nur, dass, wenn Sie die Shell-Studie meinen, da ging es ja um die Frage, und daraufhin haben 68% Ja gesagt, wenn man sich kritisch über Ausländer äußert, wird man gleich als Rassist bezeichnet. Unabhängig davon, dass es viele kritische Äußerungen über Ausländer gibt, die in der Tat auch rassistisch sind, ist diese Art von Wahrnehmung typisch für die Diskussionen, wie wir sie heute im Internet erleben. In der Sache war das früher aber auch nicht anders. Wer früher heikle Themen diskutiert hat, wer in den 60er Jahren den Nationalsozialismus in Deutschland thematisiert hat oder wer in den 80er Jahren über die Aufrüstung in Deutschland diskutiert hat, der musste auch mit harten Reaktionen rechnen. Nur, es war nicht so unmittelbar,
wie es heute im Internet erlebbar ist. Der Unterschied ist doch der, und da komme ich jetzt trotzdem noch mal darauf, was Herr Lucke sagt. Herr Lucke sagt, also wenn ich jetzt Kritik übe und ich werde gleich als Rassist bezeichnet, dann übe ich doch gar keine Kritik mehr. Das heißt also, die Überziehung eines Arguments führt dazu, dass man am Ende gar nichts mehr sagt oder man zieht sich zurück in seine Filterblase. Hat er da einen Punkt oder nicht?
Ich würde hoffen, dass die Leute sich nicht zurückziehen. Also wenn ich mich kritisch über die AfD äußere, dann nennt Herr Meuthen mich beispielsweise einen totalitären Schurken, weil er mit Kritik offensichtlich nicht umgehen kann. Natürlich sind das Verrohungen in der Auseinandersetzung, auch in der politischen Auseinandersetzung, die nicht gehen. Vor allem, wenn sie in der politischen Auseinandersetzung stattfinden. Aber ich habe nicht den Eindruck, und das möchte ich auch ganz klar sagen, so wie ich die Diskussionen im Netz erlebe, wie ich politische Debatten erlebe, wie ich Diskussionen in der Öffentlichkeit erlebe, dass wir es mit einer ängstlichen Gesellschaft zu tun haben, die sich nicht mehr traut zu sagen, was sie sagen will. Unabhängig davon, was in Freundeskreisen oder in bestimmten öffentlichen Räumen im Internet en Detail dann stattfindet.
Herr Lucke, es gibt auch das andere
jetzt
Beispiel.
Darf ich ganz kurz zu dem was sagen, weil jetzt einiges gesagt worden ist. Also zunächst mal, ich habe nie bestritten, Sie haben ja meinen Weltartikel vermutlich gelesen, dass wir in Deutschland Meinungsfreiheit haben. Wir haben sogar eine ausgesprochen gute und große Meinungsfreiheit, die gesetzlich verbrieft ist, und das bestreite ich nicht im Mindesten. Aber da, wo das Gesetz sozusagen aufhört, den Schutz zu bieten, den es eigentlich bieten sollte, das ist da, wo die Gesellschaft reagiert auf Meinungen. Die Art der Reaktion ist das Problem. Sie stehen, vermute ich mal, politisch irgendwie so im Bereich Mitte-Links und Sie haben es einfach nicht erlebt, wie reagiert wird auf Meinungen, die nicht im Rahmen sozusagen des als angemessen gesehenen Meinungskorridors geäußert werden. Ich habe das erlebt. Und ich habe erlebt, wie überzogen darauf reagiert wird.
Haben Sie
das erlebt, ist deshalb jetzt, Entschuldigung, darf ich ganz kurz noch die Sache zu Ende führen? Nach meinem Dafürhalten, nach vielen, vielen Gesprächen, die ich mit Menschen geführt habe, nach den Ergebnissen dieser Studie, ist es so, dass viele Menschen, die politisch anders denken als Sie, befangen sind, ihre Meinung zu äußern, weil es bei uns einen Mechanismus gibt der moralischen Überhöhung bestimmter Positionen, sodass man, wenn man diese Positionen angreift, gleich sozusagen eingeordnet wird als der moralische Bösewicht. Es gibt auch andere Dinge, andere Positionen, über die man diskutieren kann. Sie sind ebenfalls moralisch vertretbar. Aber wenn von Anfang an deutlich gemacht wird, durch das Klima, was bei uns geschaffen worden ist, dies ist die moralisch gute Position, dann kann man über Moral nicht mehr reden, weil das Ergebnis feststeht. Und dafür, ich habe eine kleine Homepage, nicht wahr? Ich habe auf dieser Homepage mal so eine Möglichkeit für die Fernsehzuschauer geschaffen, zu sagen, stimmen Sie dieser Beobachtung zu, so wie sie in der Allensbach-Studie ist, dass das Meinungsklima bei uns nicht hinreichend offen ist, dass wir eine freiere Gesellschaft bräuchten. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Meine Vermutung ist, dass dort sehr, sehr viele Menschen sagen werden, genau dieser Mechanismus liegt vor und ich bin befangen, ich bin verkrampft, ich fürchte mich, offen das zu sagen, was ich eigentlich sagen möchte.
Was passiert? Haben Sie Reaktionen auf Ihre Meinungsäußerungen?
Ja, selbstverständlich gibt es. Ich empfehle nur die Kommentare nach Monitorsendungen oder Tagesthemenkommentaren. Das geht dann tatsächlich bis hin zu Morddrohungen und Vergleichbarem. Aber darüber will ich gar nicht sprechen.
Das heißt, Sie bewegen sich auch außerhalb eines
Meinungskorridors. Ich rechtfertige keine
Morddrohungen. Nein, aber Sie bewegen sich also auch außerhalb eines Meinungskorridors, aber diesmal von der rechten Seite. Ja. Und wenn Sie dagegen mal so...
Ich halte es für Ausdruck der Meinungsfreiheit, dass Leute scharf auf Sendungen wie Monitor reagieren. Natürlich rechtfertige ich keine Morddrohungen oder andere strafbare Beleidigungen. Aber ich habe da ein relativ dickes Fell. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich das beruflich mache und möchte meine Situation dann nicht mit Menschen vergleichen, die jetzt nicht professionell in diesem Gewerbe und in diesem Beruf unterwegs sind. Aber, und das finde ich das Problematische an dieser Debatte, der Befund mag ja stimmen, dass es Leute gibt und diese Aussagen sind ja da. Nein, der Befund mag ja stimmen, dass es Leute gibt, die das Gefühl haben...
Da muss man aufhören, warum? Woran liegt das?
Ja, aber es gibt eine Instrumentalisierung dieser Debatte und das kritisiere ich, weil die gleiche Shell-Studie, die das festgestellt hat, hat ja ein hohes Zutrauen von jungen Leuten in die Demokratie, in die Meinungsfreiheit zum Ausdruck gebracht. Diese Leute haben nicht das Gefühl, dass die Meinungsfreiheit in diesem Land in Gefahr ist, weil sie möglicherweise mit schärferen Reaktionen
zu tun. Ich glaube, das ist die Gefahr.
Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir uns vielleicht einig sind. Ja? Ich bin auch gegen eine Instrumentalisierung der Studien für irgendwelche Zwecke, die man nicht kennt. Aber Sie haben gesagt, der Befund stimmt möglicherweise, dem stimme ich zu. Und ich glaube, wir sollten darüber sprechen, was sind denn die Ursachen für diesen Befund?
Aber
woran liegt es, dass 60% der Bevölkerung der Auffassung sind, die Meinungsfreiheit ist bei uns nicht in demselben Maße gewährleistet,
Sie sagen nicht.
Sie sagen, man muss aufpassen, man muss sehr vorsichtig sein.
Herr Lucke, wissen Sie denn, ob in den 60% nicht Leute sind wie Renate Künast, die ihre Meinung geäußert hat?
Das ist doch völlig wurscht.
Nee, ich sage nur, aber die ihre Meinung geäußert hat.
Ich verteile ja auch die Meinungsfreiheit nach links. Man soll auch da sagen können, was man sagen möchte.
Und wirklich angegriffen wurde in einer unflätigsten Art und Weise und vor Gericht auch noch unterlegen ist dabei. Also vielleicht gilt das ja dann für beide. Und dann wäre die Frage doch nochmal, wie weit ist sozusagen auch an der Verschärfung des Diskurses gerade die AfD mit beteiligt?
Also zunächst mal, die Meinungsfreiheit gilt unabhängig von der politischen Überzeugung. Ja. Und wenn Frau Künast angegriffen wird und ihr irgendetwas unterstellt wird, was nicht richtig ist, dann ist das natürlich genauso abzulehnen, wie wenn das irgendwie auf der anderen Seite passiert. Meine persönliche Wahrnehmung ist die, dass es rechts sehr viel stärker passiert als links. Also wenn man sich anschaut, linke Propaganda, die gemacht wird gegen den Kapitalismus, gegen die Marktwirtschaft, gegen Unternehmer, gegen Banken, da können die fürchterlichsten Sachen gesagt werden. Da können die schlimmsten Ressentiments geschürt werden, die ja vielleicht auch mal zu, ich weiß nicht, Gewalttaten führen könnten und die zum Teil in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu Gewalttaten geführt haben. Ja?
Aber zur
diese
Zeit
Ressentiments, die gehen praktisch tadellos durch. Da nimmt niemand dran Anstoß. Mhm. Aber auf der rechten Seite des politischen Spektrums ist es anders. Und ich verteidige überhaupt nicht die AfD an dieser Stelle, weil ich ihr auch den Vorwurf mache, dass sie Ressentiments schürt. Ja, ganz eindeutig tut sie das. Aber es gibt eben auch Positionen, die nicht AfD-nah sind, die eigentlich klassische alte CDU-Positionen sind, die die CDU früher vertreten hätte, die heute ebenfalls praktisch nicht mehr gesagt werden dürfen, ohne damit rechnen zu müssen, dass sie verbogen, verzerrt, entstellt werden, um denjenigen abzuwatschen, der diese Positionen vertreten hat, um ihn möglichst gesellschaftlich auszugrenzen und den Eindruck zu erwecken, das ist ja eigentlich ein verkappter Nazi.
Herr Restle, es gab in der Debatte um den Anschlag in Halle nicht wenige Politiker, die gesagt haben, letztlich auch die Gewalt, die dann aus dem rechtsextremistischen Raum kommt, hat eine Ursache in der Brandstiftung auch einer Partei wie der AfD. Geht das so weit?
Nein, natürlich hat sie das. Die geistigen Brandstifter der Anschläge in München oder in Halle sitzen natürlich auch in der AfD, im rechten Flügel der AfD, in den rechtsextremen Teilen der AfD. Die Ideologie dieser Anschläge, der sogenannte große Austausch, diese Verschwörungstheorie, dass die Bundeskanzlerin Regierungen weltweit damit beschäftigt seien, Bevölkerungen auszutauschen, Migranten ins Land zu führen, um die Deutschen unter Druck zu setzen, ist eine Ideologie, die alle großen oder die Attentate, die Rechtsterroristen hinter diesen Attentaten standen, geteilt haben, die Herr Gauland offensiv teilt in seinen Reden. Das ist die gleiche geistige Grundlage, die von Spitzenvertretern der AfD geteilt werden, die von Rechtsterroristen geteilt werden. Und Herr Lucke, das möchte ich dann doch noch sagen, so zu tun, als ob die Gefahr für die Meinungsfreiheit im Augenblick von links ausgeht, ist eine so verquere Sicht der Dinge. Wenn man sich überlegt, dass eine Partei wie die AfD und deren Spitzenvertreter sich hinstellen und sagen, wenn wir an die Macht kommen, dann wird aufgeräumt und dann wird ausgemistet. Dann werden wir die Journalisten, die uns heute kritisieren, auf die Straßen zerren und dafür sorgen, dass sie nie wieder einen Job bekommen. Sowas hören Sie von Parteien, die ansonsten im Bundestag sind, nirgendwo. Das sind Leute, die unter Meinungsfreiheit allein die Freiheit ihrer eigenen Meinung verstehen. Da sind die tatsächlichen Gefahren. Wehe der Meinungsfreiheit in diesem Land, wenn eine Partei wie die AfD jemals in Regierungsverantwortung kommt. Davon geht tatsächlich die politische Gefahr aus. Und davon geht die politische Gefahr aus und nicht von dem, was Sie gerade dargestellt haben.
Herr Lucke erlebt natürlich gerade das andere Bild. Zum Abschluss, Herr Lucke, gehen Sie noch mal an die Hamburger Universität und versuchen Sie eine Vorlesung da?
Ja, selbstverständlich. Ich bin dort Professor und ich lehre dort. Ich werde morgen wieder dort sein. Ich musste sogar extra eine schnelle Verbindung von Köln wieder zurückbuchen auf Ihre Kosten, ja, damit ich morgen mein Seminar dort geben kann.
Zahlen wir gerne. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Bernd Lucke, dass Sie hier unser Gast waren. Herzlichen Dank, Georg Restle. Danke für die Debatte. Ich führe Sie mal ganz kurz hier weiter. Die Meinungsfreiheit gefährdet, Frau Vorudastan?
Nein, die Meinungsfreiheit ist nicht gefährdet. Also sie ist nicht gefährdet im Sinne von, man kann nicht sagen, was man denkt. Sie ist, wenn man darunter versteht, dass man nicht alles sagen darf. Ja, aber das ist ja auch richtig so. Es ist ja auch richtig, dass es eine bestimmte Sensibilität und eine bestimmte Vorsicht gibt. Was ist dagegen zu sagen? Dass man Menschen nicht verunglimpfen darf, dass man sie nicht rassistisch beschimpfen darf. Das ist doch in Ordnung. Dass man keine Volksverhetzung betreiben darf. Ja, dass man keine Holocaust... aber das ist im Rahmen, wie Herr Restle das eben auch gesagt hat, der bestehenden Gesetze. Nur ich glaube, das ist in der Regel nicht gemeint, sondern in der Regel ist bei den Leuten, bei den vielen Leuten, die sich darüber beschweren und beklagen und sagen, man darf ja nicht mehr sagen, was man denkt, die allerwenigsten würden jetzt gerne rassistisch ausfällig werden oder so, sondern ich habe den Eindruck, viele scheuen eben den Widerspruch. Viele scheuen die Kritik an dem, was sie sagen. Und da muss ich sagen, wenn man sich in einen Meinungsaustausch begibt, in eine Debatte begibt, dann muss man das eben aushalten. Und früher war es eben nicht so stark wahrnehmbar, weil man hat was gesagt und dann hat man vielleicht im privaten Umfeld, im Kollegenkreis oder so Widerspruch erfahren. Heute erfahren sie den Widerspruch 100.000 und 100.000-fach im Netz. Das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Ursache.
Naja, aber wenn es mehr Mut braucht, um seine Meinung zu sagen, dann äußert das was über das Meinungsklima, das sich offenkundig verschlechtert hat, wenn es von ganz normalen Menschen plötzlich ein höheres Maß an sogar Zivilcourage verlangt, einfach zu sagen, was sie denken. Das ist dann immer natürlich noch die Meinungsfreiheit gegeben, weil sie dürfen es ja, sie unterlassen es aber aus offenkundig subjektiven Gründen, weil sie glauben, das ist mir eins zu viel, das ist mir zu viel Stress. Und das ist schlecht für die Republik. Das ist schlecht für das große Selbstgespräch, was wir hier die ganze Zeit lang miteinander führen als 80 Millionen Volk. Wohin wollen wir? Wer sind wir? Und so weiter. Wenn daraus Leute sich zurückziehen, weil sie sagen, da muss ich wirklich zu viel, anstrengend, sondern ich muss echt eine dicke Haut mitbringen. Mhm. Weil die jeweils andere Seite, und da geben sich, tut mir leid, die AfD und manche Teile auch der Klimabewegung nicht viel. Denn wenn sie sagen, ich fahre einen Diesel, sind sie schon Klimaleugner. Das passiert halt auch.
Also sie
genauso, ich habe einen Kommentar geschrieben und hatte ein bisschen Spaß mit denen und ein bisschen Kritik an der Klimabewegung geübt und habe es so abgekübelt gekriegt. Und danach kam ein Kommentar gegen die AfD beziehungsweise gegen ihren in Teilen wirklich offenkundigen Rassismus. Und da kam es genauso zurück. Und wir kriegen Geld dafür, das zu machen. Und das ist unser Beruf und darum haben wir, glaube ich, alle eine etwas dickere Haut. Aber wenn Leute draußen sagen, da mache ich einfach gar nicht mehr mit, das ist mir zu heiß, dann ist das schlecht.
Dafür findet aber ganz schön viel Meinungsaustausch im öffentlichen Raum statt. Und ich glaube, sehr viel mehr als früher, weil das Instrumentarium ja auch viel,
aber Sie versuchen, den
viel größer ist.
Der Befund
Intoleranz, die dazu führt, dass man am Ende tatsächlich nicht mehr mit der Meinung bestehen kann, sondern dass man gleich mundtot gemacht wird, rassistisch bezeichnet wird oder eben als Klimaleugner, wenn man Kritik gibt. Das ist das, was Sie sagen. Das heißt, beide Seiten sind schnell dabei zu sagen, das darf man gar nicht sagen?
Ja, ich finde auch, dass die Klimabewegung, die ganz andere Motive hat und natürlich überhaupt nicht Ressentiment geladen gegen Menschen und Migranten ist, trotzdem einen Absolutismus und eine Inbrunst und Rechtgläubigkeit an den Tag legt, die mich an die andere Seite erinnert. Wenn da jemand hinkommt, und das ist nicht nur Extinction Rebellion, die sagen, wenn wir das jetzt nicht genau so machen, wie wir das wollen, wenn die Demokratie das nicht bringt, dann ist die Demokratie das Problem.
Herr Weisen, halten Sie dagegen?
Ja, ich glaube, wir machen vielleicht den Fehler, dass wir zu sehr auf Twitter und Facebook achten und natürlich das, was da in Quantität und Qualität teilweise verheerend, und zwar links wie rechts passiert, dass wir immer versuchen, das so hochzurechnen. Also ich glaube, wenn man das abzieht, im Analogen begegnet mir das in der Regel eigentlich nie. Also da kann man sich sehr intensiv über die verschiedensten Positionen austauschen. Aber Medien greifen natürlich, ich meine, die Meldung, große Empörung regte sich im Netz bei, die hast du jeden Tag viermal. Egal, ob es um den Tatort geht, ob es um Syrien geht, das ist übrigens auch völlig egal. Also die größte Banalität wird genauso aufgepumpt wie Trump, Brexit oder halt eben, ob der Tatortkommissar einen falschen Polunder trägt. Und das wird natürlich von Medien gerne aufgegriffen. Und ich glaube, erst im dritten Schritt wird es dann bei den normalen Leuten, wer auch immer die sind, dann aufgenommen, oh ja, da scheint ja, hat da einer wieder was gesagt, das scheint ja richtig hohe Wellen zu schlagen. Im Grunde genommen ist es aber gar nicht so viel.
Also plädieren Sie dafür, dass wir einfach nicht mehr achten auf das, was in den sozialen Medien geschrieben wird?
Ich glaube, es ist doch.
Einfach um
doch,
die Sache zu entspannen,
sollte,
weil sonst würde es sich ja ständig hochschaukeln. Da würde man
aber
ja
man sollte die Dinge schon auch entsprechend ein bisschen filtern, wie das übrigens bei jeder Nachrichtennutzung ist. Das halte ich für sehr ratsam, weil natürlich klar, auf beiden Seiten der Colt verdammt locker sitzt. Da macht ein Komiker ein paar miese Witze über Greta und ist plötzlich schon der Nazi. Das ist nicht gut. Genauso auf der anderen Seite ist ja so ziemlich jeder linksgrün versifft, der zu Recht auch Kritik an Herrn Lucke übt, der ja jetzt, also offensichtlich ja jetzt auch schon auf Kosten der Gebührenzahler hier eingeladen wurde, wie wir gerade.
Ne? Was hätten wir sonst machen sollen, wenn wir ihn gerne Gehör verschaffen?
Ich glaube nur, der klassische AfD-Wähler wird es gerade geschockt zur Kenntnis genommen haben, dass also.
Alles klar. Frau Vorodastan, wir haben tatsächlich einen Befund, der es offensichtlich schwierig macht, Politik zu machen. Weil wenn alle Angst haben, die Gegnerschaft
letztlich dann... Aber es ist doch gar nicht so.
Sie waren ja auch mal Sprecherin eines Bundespräsidenten.
Richtig.
Unter den Gewinnern und Verlierern ist der Bundespräsident nicht genannt. Aber wäre es eigentlich seine Aufgabe, da stärker Stellung zu beziehen?
Der aktuelle Bundespräsident bezieht dazu sehr oft und, finde ich, auch sehr inbrünstig Stellung. Also das kann man wirklich konzidieren. Ja.
Und wird uns damit versöhnen?
Er wird uns mit der Situation versöhnen. Also ich glaube nicht, kein Bundespräsident der Welt könnte irgendwie an den Punkt kommen, wo diese Debatte befriedet ist und wo niemand mehr sagt, ich darf meine Meinung nicht sagen, wo niemand sich mehr hässlich über den anderen äußert oder so. Aber natürlich ist diese Stimme wichtig und es ist wichtig, da dran zu bleiben. Und es ist auch wichtig, der Frage nach den Ursachen nachzugehen. Das stimmt schon. Nur ich finde, diesen Befund immer wieder zu wiederholen und aufzuwärmen, die Menschen haben Angst und es wird sich nicht mehr richtig über Politik geäußert, wo wir den ganzen Tag Tag auf so vielen verschiedenen Ebenen über Politik reden. Das ist einfach nicht richtig.
Ich habe es verstanden. Herr Beisenherz, ich hätte etwas, was ich Ihnen gerne zeigen möchte. Es ist ein Themenwechsel, ein ziemlich harter. Wir gehen in die Außenpolitik. Und dazu sind Sie aber erst einmal als Fußballexperte gefragt. Ich würde Ihnen gerne einen Ausschnitt zeigen, der einem Mann zeigt, über den wir gleich reden werden. Es ist ein Ausschnitt, in dem Boris Johnson Sport macht. Vielleicht gucken Sie einmal drauf und können uns sagen, was für eine Sportart das ist, die er da ausübt. Das ist Boris Johnson, der englische Premier. Das ist 2006 ein Benefizspiel.
Ja.
Wir sehen es auch gleich noch mal in der Zeitlupe und schauen noch mal genau hin.
Das ist
die Sportart verwechselt.
Ja.
Was ist das?
Aber ich finde, das war noch eine seiner sensibleren Aktionen.
Es ist Fußball, es ist nicht Rugby.
Hat ein bisschen
Fußball?
Was vom späten Olli Kahn, oder? Wie man ja gerade sieht. Ja, aber es ist deutlich erkennbar, dass er sich dem Gegner in der Regel jetzt nicht besonders feinnervig nähert, sondern tolles Bild. Also ich bin begeistert. Vielen Dank.
Also Sie meinen, es ist doch trotzdem Fußball gewesen oder war es Rugby? Ich war mir nicht ganz sicher.
Ich glaube, es war vor allem ein Kreuzbandriss und das ist irgendwie das, was mich an den Brexit erinnert.
Okay, tolle Überleitung. Vielen herzlichen Dank dafür. Und tatsächlich haben wir uns eigentlich vorgenommen, dass wir dem Brexit keine Beachtung mehr schenken, aber leider lässt der Brexit uns nicht los, also werden wir auch mit dem Brexit noch weiter uns beschäftigen müssen. Und wir hören heute einen Mann, es ist der Einzige, den man eigentlich noch verstehen kann in all diesem Chaos. Ich freue mich sehr, dass der britische Politikwissenschaftler Anthony Glees heute zu Gast ist. Herzlich willkommen, Herr Glees. Schön, dass Sie da sind. Boris Johnson. Boris Johnson hat im Sport etwa denselben Stil wie in der Politik? Würden Sie das so sehen?
Ja, ja. Auf alle Fälle. Ich meine, Boris Johnson hat nicht nur nicht Fußball gespielt, aber wahrscheinlich das Spiel gespielt, das die in Eton spielt. Das heißt, the Wall Game, das Mauerspiel, wo es wirklich geht darum, die anderen im Bauch zu drücken und damit gewinnt man. Und ich glaube...
Es war ein Benefits-Spiel.
Dieser Schule denkt man nicht nur über die Sport auf diese Weise, sondern auch auf die Politik. Und dies war natürlich auch die Schule, die David Cameron besuchte.
Aber Sie haben hier beim letzten Mal gesagt, der Boris Johnson ist eigentlich irre. Aber vielleicht ist er das gar nicht. Herr Glees, vielleicht hat er einen wirklichen Plan und durch diese totale Attacke, das Umrennen aller Gegner, gewinnt er am Ende vielleicht dann doch das Spiel? Außer er wird vorher disqualifiziert.
Es ist möglich, dass er das Spiel gewinnt. Aber für Boris ist das Spiel das Gewinnen. Und was mit dem Gewinnen zusammenhängt, ist für ihn nicht von Interesse. Sie dürfen nicht vergessen, Frau Maischberger, das ist ein Mann, der seinen eigenen Bruder nicht traut. Der Bruder ist aus der Regierung gegangen.
Der Bruder traut Boris Johnson.
Boris Johnson
nicht. Ja, ja.
Gesagt, aus der Regierung gegangen, weil er sagte, man kann diesen Mann nicht mit Großbritannien anvertrauen. Seine Schwester sagt, man soll ihm kein Vertrauen geben.
Aber der Vater hat gesagt, er ist ein großartiger Kerl.
Aber der Vater ist ein Spinner, genau wie Boris Johnson.
Das ist zu einfach. Ich meine, immerhin hat Boris Johnson gestern zum ersten Mal eine Zustimmung bekommen im britischen Parlament für einen Deal, den er ausgehandelt hat mit der EU. So schlecht ist das doch gar nicht.
Das ist natürlich eine, wie ich immer sage, ich verbleibe ein Verbleiber, aber ich erkenne an,
Sie möchten
dass
gerne
vor
in
drei
die
Jahren 52% für den Brexit gestimmt hat und der Brexit muss kommen. Die große Frage ist aber, wie und was für ein Brexit das sein soll. Nun, gestern hat Boris in einer Hinsicht gewonnen und in einer Hinsicht verloren. Er hat gewonnen, indem er zum ersten Mal eine Mehrheit im Unterhaus bekommen hat, dass der Brexit die große Politik der Regierung befürwortet wird. Dafür die Mehrheit. Mhm. Aber keine Mehrheit dafür bekommen, dass das Ganze in zwei Tagen durch das Unterhaus und Oberhaus gehen soll. Und das war ja völlig unmöglich, denn unsere Demokratie in Großbritannien, das ist eine parlamentarische Demokratie, das ist keine Volksdemokratie.
Ja, ich meine,
und das, dass die Abgeordneten haben gesagt, na gut, der Brexit kommt, aber wir müssen genau jeden Satz prüfen, zu sehen, wie das auf die Briten wirkt. Denn die Briten haben nicht dafür gewählt, dass sie ärmer werden, dass sie arbeitslos werden. Kein, überhaupt kein
Beweis. Also letzte Woche saß hier jemand auf ihrem Stuhl, der hat gesagt, das sei alles Angstmache. Das würde gar nicht so kommen und man müsse erstmal den Brexit machen und dann wird man schon sehen, was passiert. Aber die wichtige Frage ist doch die, was ist denn jetzt passiert und wird dann tatsächlich nächste Woche die Großbritannien aus der EU austreten oder sind dafür die Chancen jetzt wieder kleiner geworden?
Ich glaube, das wird nicht geschehen. Eben weil die Abgeordneten gesagt haben, wir brauchen mehr Zeit. Wer würde sich ein Haus kaufen, ohne genau hinzusehen, wie groß die Zimmer sind, ob Keller ist, ob jemand anders das Haus schon verkauft hat?
Also Sie, wenn das Parlament jetzt, wie viel Zeit brauchen die denn? Was glauben Sie?
Ein paar Wochen? Das ist eine 40-jährige Ehe. Das ist nicht in 40 Stunden fertig.
So okay, also das
auch wenn Boris Johnson immer sagt, ja, das müssen wir zu Ende. Das ist eine glatte Überrümpelung der parlamentarischen Demokratie. Das ist das Wichtige dabei. Und ich glaube fest daran, dass Boris Johnson selber jetzt nicht weiß, wohin er gehen soll. Denn er hat gesagt, du oder die, tue oder sterbe, am 31. sind wir aus der EU. Und es gibt bestimmt eine Mehrheit der Briten, die sagen, wir haben auch jetzt die Nase voll von diesem Brexit nach 3 Jahren. Es macht uns allen verrückt und man kann verstehen, wenn die sagen, ja, nun Kinder, aber auch wenn wir gebrexitet haben, ist das nicht das Ende der Arbeit. Wir müssen dann für jahrelang Freihandelsabkommen mit Ihnen, mit allen anderen machen. Seit Jahren. Das kann man nicht so schnell machen.
So, aber jetzt sagen Sie mir trotzdem, was passieren wird. Also, nächste Woche tritt Großbritannien nicht aus der EU.
Ich glaube nicht.
Boris Johnson hat gesagt, wenn ihr jetzt nicht meinen Zeitplan annehmt, dann rufe ich Neuwahlen aus. Wird es Neuwahlen geben?
Ich glaube, dass Boris Johnson das am liebsten möchte. Und das habe ich auch immer geglaubt.
Und?
Der möchte mit einem Deal an die Urnen, aber bevor die Nachteile seines Deals bemerkt werden. Die Wirtschaft in Großbritannien geht es schon sehr schlecht in diesem Jahr. Mhm. Also es wird schlechter gehen. Auch die Befürworter von Brexit sagen, ja, es gibt 10 Jahre, wo es nicht sehr, sehr gut sein wird. Also Boris Johnson würde gerne zu Wahlen aufrufen und dann, bevor der Brexit gebissen hat, und dann mit großer Mehrheit gegen diesen linksradikalen Jeremy Corbyn singen. Das ist ein Plan. Aber er kann das nicht. Er kann das nicht so einfach. Denn wir haben ein Gesetz, eigentlich nach deutschem Vorbild, wo eine Regierung 5 Jahre lang im Amt bleiben muss. Wenn aber es ein konstruktives
Misstrauensvotum,
dann müsste Boris Johnson gegen sich selber dieses Votum einführen. Und dann bekäme er nicht sofort, erst nach 2 Wochen. Und warum ist das wichtig? In diesen 2 Wochen kann die Königin eine andere oder einen anderen als Premierminister benennen. Also für Johnson ist das sehr, sehr gefährlich, wenn er das tut. Denn es kann sein, dass die Königin sagt, ich habe von Boris Johnson jetzt die Nase voll. Wir versuchen entweder mit Kenneth Clark oder sogar Jeremy Corbyn vielleicht wäre ihr lieber.
Das ist der Chef der Labour-Partei, also
das ist
Sozialdemokraten.
Das Gefahr. Und wenn Labour das mitmacht, dann ist auch für ihn es gefährlich. 2017 lag Theresa May weit vor in den Meinungsumfragen. Alle haben gesagt, bitte geh zu den Urnen. Sie ging zu den Urnen, sie lag 10 Punkte, 12 Punkte vor Labour in Erinnerung und verlor ihre Mehrheit. Jetzt liegt Boris Johnson bei 37%, also 10% weniger.
Herr Glees.
Sie hat es
Ich merke, es ist kompliziert. Ja. Sie haben mir versprochen, dass Sie es mir heute so erklären, dass es alle verstehen.
Ich hoffe, ich habe es getan.
Na, ja, doch, Sie müssen mir nur noch sagen, was passiert denn jetzt?
Die Queen Ich glaube, wenn man das Gesicht der Queen, die ist ja eine...
Sie musste die Regierungserklärung von Boris Johnson vorlesen.
Sie guckt Boris Johnson genau an. Und sie guckt, wie eine Mutter oder eine Großmutter ihren unartigen, bösen Sohn an. So schaut sie hin. Sie hat auch genug von ihm gehabt, glaube ich. Da hat sie etliche Male beleidigt durch die Beurlaubung vom Parlament. Sie musste Sachen machen. Sie ist bei beinahe 70 Jahre auf dem Thron.
67 Jahre auf dem Thron und 93 Jahre ist sie alt.
Sie ist eine ganz feine alte Dame, aber sie macht keinen Mist gerne mit. Und das muss Boris Johnson irgendwie verstehen. Und sie hat ja auch in ihrer Familie Probleme.
Sie hat in ihrer Familie Probleme?
Natürlich.
Wieso, beide Söhne sind glücklich verheiratet?
Ich weiß nicht, ob glücklich oder unglücklich. Ich hoffe sehr, dass Prinz William sehr, sehr glücklich geheiratet ist. Aber ich glaube, jedermann weiß. Erstens gibt es das Problem mit dem Sohn, Prinz Andrew, der Herzog von York, von dem gesagt wird, ich habe keine Ahnung, ob es wahr ist oder nicht, von dem gesagt wird, das ist ihr Lieblingskind, der Andrew, und ihm wird vorgeworfen, mit einer jungen amerikanischen Dame Beziehungen zu haben.
Das ist der andere Skandal in Amerika.
Und dann Prinz Harry. Und Prinz Harry, das ist viel, viel wichtiger eigentlich. Denn Prinz Harry sollte das Königshaus Windsor in das 21. Jahrhundert einführen. Mit der ersten farbigen Prinzessin, also Meghan. Und vor einem Jahr war das wunderbar, alle haben sich sehr gefreut, ein süßes kleines Kind. Und dann plötzlich fängt es an, da einen Krach zu geben mit der Presse. Die sind nicht glücklich, ich glaube, sie sind zusammen glücklich, aber sie sind nicht...
mit der Presse. Aber was hat jetzt die privaten Probleme der Königin mit dem Brexit zu tun?
Well. Sie ist ein Mensch wie Sie und ich. Sie ist nicht nur Schmuckstück. Sie ist die Oberhäuptin unserer Verfassung. Und wenn sie diese Familienprobleme, wenn die Presse, die Boulevardenpresse, Daily Mail, Daily Express, die sehr Brexit für Brexit sind, dann auch gegen den Sohn Andrew sind und auch gegen Prinz Harry. Und Prinz Harry klagt sogar Daily Mail an.
Jetzt verstehe ich. Das heißt, sie kann nicht so agieren, wie sie möchte oder wie sie machen würde, wenn sie... Ja, das habe ich verstanden. Und das heißt jetzt was genau, Herr Glees? Was wird passieren?
Es ist ein Albtraum. Wenn ich die Königin wäre, die ist wieder in Windsor aus Balmoral zurück. Es ist klar, sie nähert sich dem Ende ihrer Regierungszeit an. Sie sieht den Sohn, sie sieht den Prinz Harry und dazu kommt noch die politischen Fragen von Boris Johnson und die Möglichkeit, dass der Brexit-Plan, den Boris Johnson bringt, nicht nur Nordirland aus dem Vereinigten Königreich stoßt, sondern dann ein Beispiel für Schottland sein wird, das Gleiche zu verlangen, nämlich freier Zugang zum Binnenmarkt. Sie sieht also, wenn sie in die Ferne guckt, die Auflösung des Vereinigten Königreichs.
Und sie wird einschreiten oder nicht?
Ich kann nur sagen... Wenn sie, Frau Maischberger, die Königin wäre und sie in die Ferne blicken würde, wären Sie da glücklich?
Es ist so unvorstellbar, das Bild. Trotzdem müssen Sie es uns noch mal sagen. Also, wird Boris Johnson die Briten aus der EU führen, ja oder nein?
Ja.
Wird er es noch in diesem Jahr tun, ja oder nein?
Nein.
Okay, das ist doch schon mal... Ich glaube, damit geben wir uns erst einmal zufrieden. Vielen herzlichen Dank. Wir müssen weiterreden, wenn es mehr zu besprechen gibt. Herzlichen Dank. Anthony Glees, vielen Dank. Die Fortsetzung dieser Geschichte nach unserer Sendung in 2 Wochen. Nächste Woche ist Fußball. Ihnen noch einen schönen Abend. Konstantin Schreiber wartet hier mit dem Nachtmagazin. Schönen Abend noch. Danke. We'll be right back.